Hallo und herzlich willkommen zu Rendezvous unterm Neonlicht Episode 6. Und ich freue mich sehr, dass auch heute wieder Benjamin Lehmann dabei ist.
Ich freue mich, dass Markus Bartelt dabei ist.
Rendezvous unterm Neonlicht, der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.
Das Thema des heutigen Takes ist Spielen. Spielen in den 80ern, spielend in die 80er sozusagen. Was haben wir eigentlich in unserer Freizeit gemacht, so wie wir welche hatten? Ich als Student hatte keine Freizeit. Ich musste sehr viel lernen und auch sehr, sehr viel lesen. Also ich konnte gar nicht an Spielen denken.
Überhaupt nicht.
Aber du natürlich als deutlich jüngerer Mensch, du hast ja noch aus dem Vollen geschöpft, wenn es ums Spielen ging.
Ja, ich als Schüler, 1978 geboren, und wir hatten die längste Stunde, war die siebte Stunde. Die ging bis 14.15 Uhr und da blieb der Nachmittag zum Spielen. Und wir wollen heute einmal über das klassische Spielen sprechen, Karten, Brettspiele, aber auch das Thema Computerspiele ging los. Da gab es so die einen, die das nur noch machten auf einmal, auch bei mir in der Klasse, und die das überhaupt nicht so gerne mochten. Dazu gehörte ich, habe also viel lieber entweder draußen gespielt oder Fahrradfahren oder was auch immer oder eben Brettspiele oder Karten gespielt. Genau, darüber sprechen wir heute.
Ja, wir sind, glaube ich, erstmal alle sozialisiert worden mit den klassischen Brettspielen in der Familie. Also das war für uns was ganz Normales noch in der Kindheit, dass meistens Sonntagnachmittags, wir waren ja zu viert, wir alle vier am Tisch saßen und ein Spiel rausgeholt wurde und dann fing man an zu spielen. Das Spielen dauerte nicht sehr lange, weil ich war immer ein sehr guter Verlierer, mein Bruder war ein sehr schlechter Verlierer. Nein, wir waren beide keine guten Verlierer, aber es endete meistens irgendwie in Tränen und Streit und dann hat dann auch der genervte Vater das wieder eingepackt. Und dann war es auch wieder vorbei. Aber in der Tat, wir haben sehr, sehr viele Brettspiele gespielt. Und diese Brettspielmanie hat sich dann auch weitergetragen, als ich ausgezogen bin, alleine war. Ich habe auch die Spielesammlung dann zum Teil mitgenommen.
Und die große Spielesammlung.
Ja, also es war die große Spielesammlung, aber auch die einzelnen Spiele, die es gab.
Ja.
Und das waren dann eben so Sachen wie Monopoly, die waren natürlich mit dabei,
klar.
Aber auch Cluedo. Wer hat den Grafen, wie hieß denn der? Weißt du noch, wie der Graf hieß?
Nee.
Ach, ich auch nicht. Aber wer hat den Grafen ermordet? Es war Stratego mit dabei,
ja.
Es war Risiko mit dabei.
Scotland Yard,
die Jagd nach Mr. X
Mr.
war
X
auch dabei.
Habe ich geliebt.
Ja, das konnte man
stundenlang spielen.
Und es war Spiel des Lebens natürlich auch mit dabei.
Spiel des Lebens, ja, so ein bisschen das Erste, was man sich auch heute, was man vielleicht nicht unbedingt in die 80er packen würde, sondern es ging so um Karriere, ja, es ging um das Thema vom Abi bis zum Ruhestand quasi, kann man sich heute online natürlich auch vorstellen, so das Stichwort Rollenspiel, ja. Aber Spiel des Lebens, ja, haben wir auch gespielt, kann ich mich auch erinnern. Hast du als Kind nicht ganz so gecheckt natürlich,
ja.
War wahrscheinlich auch erst ab 12, könnte ich mir vorstellen, gehörte dazu.
Ja, das waren Spiele, die kamen in großen Kästen daher. Und es waren immer Spiele, die man mit jemandem spielen musste. Also
genau. Das
ist noch was ganz wichtig, wenn wir heute Leute sehen oder viele Spiele finden heute auf dem Handy, auf dem Smartphone statt, die Leute daddeln vor sich hin. Wir hatten, hast du gerade nochmal festgestellt, der Gameboy kam dann um die Wende, in den Anfang der 90er
genau.
Kam das dazu, eigentlich auch die erste Möglichkeit, außer den Computerspielen, alleine zu spielen, ohne ein Gegenüber. Und damit auch das Spielen sehr stark verändert haben. Aber diese klassischen Brettspiele wie auch Kartenspiele, man brauchte mindestens eine Person. In der Regel brauchte man sogar zwei oder drei, damit es richtig Spaß macht.
Genau, und die Brettspiele, die waren ja vor allem strategisch angeordnet, nachher dann auch mit Wissen. Also ich glaube, Trivial Pursuit hat jeder irgendeine Edition. Es gibt ja ganz spannende, ganz spitze Editionen, so thematisch. Wir haben in der Recherche mal geguckt, ob es eine Berlin-Edition gibt. Gibt es tatsächlich nicht. Oder so eine Hauptstadt-Edition. Wäre vielleicht nochmal etwas für die Macher von Trivial Pursuit. Aber Spiel des Wissens,
ja.
Ohne Ende gespielt. Und Monopoly, ich glaube, ich habe Monopoly, ich kann mich nicht erinnern, es jemals zu Ende gespielt zu haben. Also Monopoly ist für mich so ein Abbruchspiel. Irgendwann war klar, okay, du hast jetzt so viel Geld, aber wir müssen jetzt nicht bis zum Ende machen, oder? So nach 5,5 Stunden.
Es waren lange Spiele.
Lange Spiele.
Man hat auch viel Zeit investiert in diese Spiele. Ich kann mich erinnern, durchaus die eine oder andere Partie bis zum Ende gespielt zu haben, bis einer pleite war zumindest. Also ob der erste, wenn der pleite war,
genau.
Dann war meistens
dann
vorbei.
Hat man abgebrochen, ja.
Oder wenn die Bank leer war, das kam auch manchmal vor. Aber es waren lange Spiele, Sessions. Es sind dann ja auch Spieleabende. Das ist etwas, was dann bei mir in den 80ern als Student und älter werdend, in die 20er reingehend, wenn man dann so eine Freundin hatte oder auch unter Freunden, man hat sich dann entweder mit anderen Pärchen oder mit anderen Freunden zum Spieleabend getroffen. Das heißt, dann gab es eine Kleinigkeit zu essen, ein paar Snacks, ein paar alkoholische Getränke und dann hat man angefangen, ein Spiel zu spielen und das auch dann wirklich in den Abend hineinzuspielen und die Zeit zu vergessen im Grunde genommen und damit sehr, sehr viel Spaß zu haben.
Ja, also heute ist das, wenn man sich so heute einen 12-, 13-, 14-Jährigen anguckt, dem wird man 5 Stunden Gesellschaftsspiel vermutlich schlecht abbringen können. Also zumindest nicht unterbrechungsfrei, ohne eben aufs Handy zu gucken oder irgendwas anderes, E-Mails zu checken. Von daher hatte das eine gewisse Ruhe, ne? Also man war wirklich in diesem Spiel.
Es gab ja eben auch kein Fernsehen oder sowas, das Fernsehprogramm war so schlecht, das hat einen nicht abgelenkt. Das war nichts, was man sehen musste. Und ich kann mich auch noch an Mancomania erinnern. Ja. Das war sozusagen das Gegenmonopoly. Da ging es nämlich darum, dass man 1 Million schnellstmöglich verlieren musste. Und immer wieder Sachen kamen, wo man Geld dazu gewonnen hat, was dann sehr ärgerlich war, weil man wollte ja keins mehr haben. Und ganz, ganz viele von diesen Spielen sind damals herausgegeben worden von einem Unternehmen, einer Firma, wo sich jetzt zumindest unsere Jahrgänge gut dran erinnern können. Das ist nämlich die Firma MB gewesen. Und MB hat damals schon viel Geld in die Fernsehwerbung gesteckt. Da war dann immer so ein kleiner Junge mit so einem großen Schlegel und hinter ihm stand ein riesiger Gong und hat immer ausgeholt, auf diesen Gong gehauen und eine Stimme sagte, MB präsentiert.
MB präsentiert.
Fand ich immer cool, weil MB auch meine Initialen sind natürlich. Aber das hat uns sehr begleitet. Also da wurden auch dann die Impulse gesetzt für das nächste Spiel, was man unbedingt zu Weihnachten sich wünschen wollte oder zum Geburtstag bekommen wollte. Also die Fernsehwerbung haben die, glaube ich, sehr clever gemacht.
Ja, und Spiele waren auch zu der Zeit schon sehr, sehr teuer. Also ich weiß, so ein Spiel kostete auch mal 50, 60 D-Mark. Das ist heute, wenn man wieder in der Relation, Lohngefüge und so weiter guckt, sicherlich heute sind es 100, 150 Euro vom Gefühl, von der Wertigkeit her. Ne? Also man hatte gespart und es war nicht selbstverständlich, sich einmal im Monat ein Spiel zu kaufen. Das gab es gar nicht.
Spiele waren Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke.
Ganz genau.
Ja, ja. Und da freute man sich dann auch sehr drüber. Die günstigen Spiele waren dann die Klassiker, das heißt Kartenspiele. Ja, bei uns zu Hause, wir auch im Urlaub, was wir in der vorletzten Sendung hatten, im Urlaub wurde zum Beispiel sehr, sehr gern und sehr viel Canasta gespielt.
Oh ja, Canasta mit meiner Großmutter bis nachts um 3. Ja, also es ging die Sonne schon wieder auf und wir spielten immer noch.
Wir sind eine klassische Skatfamilie, also meine Eltern, mein Bruder und ich haben auch jeden Urlaub. Also eigentlich sind wir irgendwann an den Strand gegangen und es dauerte nicht lange, bis dann um 11 spätestens jemand sagte, wollen wir nicht mal eine Partie Skat spielen? Und dann ging man an die Strandbude, hat sich seinen ersten Campari bestellt und hat dann angefangen, Skat zu kloppen wie ein Bekloppter. Und das haben wir auch die ganzen Nächte durchgespielt. Also wir haben unglaublich viel Skat gespielt.
Das war auch tatsächlich, also Karten, fester Bestandteil der Handtasche oder der Tasche, die man dabei hatte. Also auch wenn man sich zum Essen verabredete oder auch in die Kneipe ging, weiß ich, irgendeiner hatte Kartenspiel in der Tasche und dann irgendwann wurde Karten gespielt.
Und ich weiß sogar noch, da es in Italien eben keine Skat-Karten gab, ja, es gab Canasta-Sets, aber keine Skat-Karten, man konnte natürlich ein Canasta-Set kaufen, musste die dann aussortieren, aber wir haben dann tatsächlich immer so 20, 30 Skat-Spiele mitgenommen in den Urlaub, weil durch die eingecremten Hände und den Sand sind die natürlich nach einem Tag spielen, konntest du die wegschmeißen, weil die dann geklebt haben. Also wir haben unglaublich Skat-Spiele auch verbraucht. Und woran ich mich erinnern kann, was auch gerne gespielt wurde, das ist Kniffel.
Ja.
Der Kniffelblock war ein ständiger Begleiter, die 5 Würfel war ein ständiger Begleiter. Ich freue mich sehr.
Spielen wir über den ganzen Block oder spielen wir in der Spalte?
Ja, über eine Spalte. Ach, und ich freue mich zum Beispiel im Moment gerade sehr, dass meine Tochter mit 7,5, fast 8 jetzt auch begeisterte Kniffelspielerin ist. Und wir jetzt gerade bei dem schönen Wetter sehr viel draußen gesessen haben und Kniffelrunden gespielt haben und mit einer unglaublichen Hingabe. Und ich habe jetzt endlich wieder jemanden zum Kniffeln. Hurra.
Ja, auch ganz interessant, weil du hast gerade gesagt, Gameboy oder grundsätzlich Computerspiele. Bei mir dann in den 80er Jahren, auch in meiner Klasse, gab es eben die Fraktion, die dann schon Commodore 64 gespielt hat. Ja, abgefahren gab es jetzt ja wieder in so einer, in so einem Revival, in so einem Mini-Kit, den Original Commodore 64. Ich habe noch angefangen, bekam den zu Weihnachten, glaube ich. Ich habe im Dezember Geburtstag, könnte auch ein Geburtstag gewesen sein, aber der erste Commodore 64 hatte noch eine richtige Kassette, also so ein Magnetband. Und dann gab es die, und dann gab es die Floppy Disk, die 5¼, diese ganz große, da passt sie dann, genau. Und dann nachher, wenn man cool war, hatte man den Amiga und da gab es dann schon die kleineren Disketten. Ja. Ne? Und da gab es Sportspiele drauf, aber so erste Jump'n'Runs gab es da drauf. Und die Brettspiele, wie du gerade sagst, so ein Kniffel, das kann eine 7-Jährige spielen, das spielt aber auch ein 80-Jähriger. Ja. Ne? Das, diese Schnittmenge fällt bei einem Jump'n'Run vermutlich deutlich schwerer. Ja? Also Ausnahmen bestätigt natürlich immer die Regel, aber die Schnittmengen bei diesen Spielen, die wir gerade angesprochen haben und die großen Klassiker, Mensch, ärgere dich nicht und so, die sowieso, ja, die, ne, sobald ich gerade auswürfeln kann, kann ich das eigentlich spielen als Kind. Ja.
Genau. Das ist mit den Computerspielen was ganz, ganz Spannendes, weil das fand tatsächlich genau zu diesem Zeitpunkt statt, dass ich 16, 17 war, also 82, 83 ging das eigentlich los. Und damals auf dem Gymnasium, wir hatten eine Informatik-AG, an der ich dann auch teilgenommen habe, weil ich dachte, hey, das klingt ja ganz interessant. Und unser damaliger Mathematiklehrer war stolz wie Bolle, weil im Keller unserer Schule stand eine Zuse. Das ist einer der ersten Großrechner und Großcomputer gewesen, der tatsächlich auch mehr als einen Raum ausgefüllt hat. Das waren also Rechnerschränke, die, glaube ich, zwei Räume ausgefüllt haben.
Musstet ihr dabei Fahrrad fahren?
Das nicht, aber ich glaube, sie haben sehr viel Strom verbraucht. Und wir haben dann tatsächlich dort im Informatik AG, wir haben mit Lochkarten gearbeitet, ja, um dann, wo man dann durchstecken konnte mit einem Ja-Nein und sowas alles. Wir haben dann so Zufallswürfelgeneratoren entwickelt.
Kann ich mich
auch das war so strunzlangweilig. Also gerade das mit den Lochkarten, das hat mich so enorm gelangweilt, dass ich dann diese Informatik-AG sehr schnell auch wieder quittiert habe, weil ich sagte, das Leben findet draußen unter blauem Himmel auf der Wiese statt und nicht da unten im Keller, wo die ganzen nerdigen, weißhäutigen, verpickelten Jungs sitzen. Da wollte ich nicht dazu gehören und habe es dann also wieder sein lassen. Und damit ist auch dieses Thema Computer an mir zunächst komplett vorbeigerauscht. Und mein kleiner Bruder, der 4 Jahre jünger ist, der ist da tatsächlich komplett reingewachsen schon. Das heißt, der hatte den C64, der hatte den Atari, der hatte die Datasetten, der hat dann Frogger gespielt.
Genau,
Frogger, ja. Und all diese anderen Sachen. Das heißt, also wirklich diese 4 Jahre machten den Unterschied, dass ich mit 16, 17 gesagt habe, komm, ich lerne lieber eine lebendige Sprache als so eine dämliche Computersprache. Und dann meinen Zugang zu Computern auch tatsächlich erst mit Mitte 20 gefunden habe. Und mein kleiner Bruder, der da voll eingestiegen ist mit 14 Jahren und der auch Zeit seines Lebens auch dem Computerspielen treu geblieben ist. Also ich habe bis heute keinen Zugang. Ich habe keine PlayStation zu Hause oder ähnliches. Ich habe also nie dieses Zocken gehabt, wie viele andere. Das ist, weil ich ein bisschen zu früh geboren bin, glaube ich, an mir vorbeigegangen. Aber da haben sich tatsächlich die Weichen dann gestellt.
Ja, aber ist an mir tatsächlich auch vorbeigegangen. Also ich bin lieber rausgegangen, Fahrrad fahren oder eben irgendwie Spielplatz, auch wenn man nachher nicht mehr gespielt hat, sondern da rumhing als Jugendlicher und cool war. Oder eben klassische Brettspiele gespielt haben. Wir haben uns in der Vorbereitung ja trefflich, oder wir waren uns eigentlich ganz sicher, dass die aktivierenden Spiele, sowas wie Tabu und sowas wie Activity, auch in die 80er gehören und haben dann aber uns eines Besseren belehren lassen, haben auf die Herstellerseite geguckt und die sind im Jahr 1990 geboren. Aber ich hätte einen Meineid geschworen, dass ich die in den 80ern auch als Kind schon gespielt habe. Ja. Und Tabu, großartige Momente.
Also auch da gerade mit der ersten Freundin und wie gesagt, wenn dann so die Freundin da war, dann hatte man eben diese Pärchenabende, wo die anderen mit ihren Freundinnen kamen und auch da war für mich eigentlich in den späten 80ern zumindest Tabu ganz stark in der falschen Erinnerung. aber das waren halt die perfekten Partyspiele, ja, wenn man eben pantomimisch was vormachen musste oder was zeichnen musste und die Sanduhr durchgelaufen ist und man unter Zeitdruck stand, konnte man sich auch super in die Wolle kriegen. Ja, dass man dann sagte, wieso hast du dich erkannt, das war doch eindeutig und da habe ich schon ganze Beziehungen sterben sehen, was natürlich den Abend auch erheitert hat. Also das sind schon so Dinge, die hätte ich auch in den späten 80ern verortet und war genauso überrascht, als du sagtest, das waren die 90er. Aber das Thema Brettspiel in den 80ern hatte noch einen sehr hohen Stellengrad und wir wollen ja auch den Bezug immer so ein bisschen kriegen nach West-Berlin.
Ja.
Es gab damals auch natürlich nicht die Möglichkeit, irgendwas online zu bestellen, logisch. Es gab damals aber auch noch nicht so etwas wie Toys R Us oder andere große Spielwarenketten. Also das erste Mal, als ich so eine Kette kennengelernt habe, das war 1986, ich glaube, mit 20 war ich das erste Mal in den Vereinigten Staaten und da war ich das erste Mal in diesen riesigen Malls drin und auch in so einem Toys R Us und habe natürlich unglaublich gestaunt, weil da auf diese Wahnsinnsfläche alles voll mit Spielzeug waren. Wir hatten bei uns noch das klassische Spielwarenfachgeschäft, wie es so schön heißt.
Und, ja, oder man ging zu Karstadt.
Ja,
das war, oder gute, Kaufhof. Ja. Das war bis heute in den größeren Filialen eine gut sortierte Spielwarenabteilung und eben auch Spieleabteilung, auch mit Verkäufern, die sich wirklich auskannten.
Sehr gut auskannten.
Der klassische Karstadt-Touchpoint war der Samstag, als es noch um 12 Uhr geschlossen wurde. Da wurde man noch bedient im Karstadt-Restaurant, also auch noch dieses klassische Schwarz-Weiße mit Häubchen, mit so einem Servierwagen. Es durfte geraucht werden, da ist es wieder. Habe ich ganz lebhafte Erinnerungen. Das heißt also, wenn wir ein Spiel kauften oder mit meinen Großeltern, mit meiner Oma, dann ging man zu Karstadt. Das war so der erste Anlaufpunkt.
Ja, und bei uns war das, wie gesagt, in Eichkamp groß geworden, also hinter der damaligen Deutschlandhalle, heute hinter Messegelände. Für uns war der Anlaufpunkt, wenn es um Spiele ging, Spielvogel in der Uhlandstraße.
Klar. Das Spielegeschäft
für West-Berlin. Das Spielefachgeschäft, schon seit, glaube ich, 1949 gegründet, als Roller- und Rollschuhverleih. Spielvogel hatte tatsächlich alles und auch eine durchaus für damalige Verhältnisse relativ große Fläche gehabt. Und ich hatte auch mal so eine Phase, da habe ich als Kind so eine Eisenbahn gehabt und so Märklin und Häuschen gebaut. Die hatten dann die kleinen Figürchen dort. Also die hatten wirklich alles gestapelt bis unter die Decke, auch Playmo und Lego. Und das war dann so die Schatzhöhle von Alibaba, wo man hingefahren ist, wo also es auch immer aufregend war. Man hat natürlich viel mehr Dinge gesehen, als man bekommen hat und bekommen durfte. Und hat gedanklich sich schon wieder seine Weihnachtswunschliste aufgeschrieben und vergrößert. Aber das war immer ein Highlight als Kind, zu Spielvogel zu gehen. Und ich weiß auch, ich bin ja dann in die Kantstraße gezogen, habe 25 Jahre lang in der Kantstraße gelebt, seit den 80ern, dass auch da der Weg ein kurzer war. Und wenn Spiele gekauft wurden, dann ging es entweder ins Kaufhaus, aber in den meisten Fällen ging es doch zu Spielvogel. Weil auch die Leute unglaublich viel wussten und sehr, sehr nett waren. Und in den 80ern hat es dann noch eine zweite Neuheit gegeben am Kurfürstendamm. Das war das Spielbrett. Und auch das war ein Laden, der sehr groß war. Ich kann mich erinnern, die haben, glaube ich, auch Spiele importiert. Das heißt, da konntest du auch Spiele aus dem englischen und amerikanischen Markt kaufen. Und das Spielbrett hat dann dir die Möglichkeit gegeben, Spiele auch auszuprobieren. Man konnte sich da also hinsetzen mit Freunden, konnte mal so eine Partie spielen. Und sie haben regelmäßig Spieleabende veranstaltet, wo neue Spiele vorgestellt wurden und wo man die in kleinen Runden auch spielen konnte, um zu gucken, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht. Das Spielbrett mittlerweile nicht mehr am Kudamm, aber noch existent, an der Berliner Straße. Und auch dort nach wie vor, also wer sich für Brettspiele interessiert, für Spielwaren interessiert, gute Anlaufstelle, auch solche Abende werden dort immer noch durchgeführt. Also man kann Spiele testen, was ich ganz spannend finde.
Ja, und wenn man heute in die Café-Landschaft so schaut, dann ist das eben eher selten, dass da Leute Karten spielen. Und ich weiß, 80er, 90er Jahre, es war selbstverständlich, dass irgendeine Ecke mit Schachspielern sah man auf jeden Fall immer oder Mühle oder Damespieler, Kartenspieler sowieso ist auch, hat sich verändert. Ne?
Also für uns damals in den Anfang der 80er, Mitte der 80er gab es ein Spiel, was wir auch bis zur Bewusstlosigkeit gespielt haben, das war Backgammon. Und jedes Café hatte eigentlich ein Backgammon, was man sich ausleihen konnte für irgendwie 5 Euro, 5 D-Mark, 10 D-Mark Pfand. Mhm. Hinterlassen hat man das Spiel bekommen und dann hat man sich da hingesetzt. Heute eigentlich undenkbar, heute würde man da rausgejagt werden, wenn man spielt. Aber damals war klar, wer sich da hinsetzt und Backgammon spielt, der sitzt halt lange da und trinkt einen Kaffee nach dem nächsten oder ein Getränk. Und wir hatten das damals noch, also ein zentraler Anlaufpunkt. Bei mir war am Oliver Platz das damalige Café New York. Es gibt heute noch ein Café, das heißt aber anders, ist auch natürlich nicht mehr vergleichbar. Es war so ein Neon-Café, auch mit toll bemalten Wänden. Aber da haben wir uns getroffen, das war tatsächlich ein Anlaufpunkt. Das heißt, da hat man sich auch dann samstagabends um 6 oder um 8 getroffen, weil da ging man dann rum und sagte, wo läuft welche Party, welche Fakultät feiert gerade. Und da hat man die Autos organisiert, die da hingefahren sind. Und da habe ich, nach der Schule bin ich hingefahren mit Freunden oder ich wusste, da sitzen auch Freunde. Wir haben uns hingesetzt und wir haben um 3 angefangen, Backgammon zu spielen und haben nonstop ein Stück weitergespielt. Tatsächlich bis abends um 8 oder um 9, bis man nach Hause musste, spätestens, um keinen Ärger zu riskieren. Aber ich glaube, ich habe hunderte, wenn nicht tausende Partien Backgammon in meinem ganzen Leben gespielt und davon den größten Teil, glaube ich, im Café New York. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich meine allererste Freundin, die ich hatte, tatsächlich auch in New York beim Backgammon-Spielen kennengelernt habe. Und wenn mich meine Erinnerung nicht komplett täuscht und ich nicht komplett verklärt bin, hat sie mich auch geschlagen und hat daher dann schon von vornherein den Respekt gehabt, dass ich sagte, wow, eine tolle Frau, die mich beim Backgammon schlagen kann. Also ja, das hat dann schon
Hat was gemacht.
Ja, hat was gemacht, habe ich gesagt, der kann ich mich jetzt unterwerfen. Hm.
Es wurde nicht nur zu Hause gespielt am Tisch, sondern es war auch die große Zeit der Spielshows ja, im Fernsehen. Das waren wieder so wirkliche Straßenfeger in den 80er Jahren. Ne? Also das Thema Spielen war über alle, durch alle Schichten einfach durchsetzt. Ja? Das hat sich heute, ist anders. Ne? Man hat das Gefühl, man hat heute gar nicht mehr die Zeit. So richtig, wenn man Kinder hat, ist das immer noch mal ein großes Thema. Aber ansonsten hat das wirklich an Stellenwert verloren. Und der Spielvogel, um darauf nochmal zurückzukommen, ich bin ja in Kreuzberg groß geworden und das war für uns ja schon eine echte Reise nach Wilmersdorf, Charlottenburg. Und wir haben da ganze Vormittage verbracht, bis wir dann irgendwann mal von den wirklich bis heute sehr freundlichen, sehr kompetenten Verkäuferinnen und Verkäufern gefragt wurden, ob wir denn was kaufen wollen oder ob wir hier nur in Anführungszeichen gucken. Also man wurde da auch wirklich respektvoll behandelt als Kind. Und bis heute ist es ja so, dass in der Filiale man kann jedes Spiel ausprobieren, das Personal erklärt einem, das Spiel, was hat das für einen Sinn, was macht man da, wie lange dauert das, gibt tolle Einschätzungen, also ein richtig toller Laden aus der alten Zeit, 1949 gegründet, Wahnsinn.
Ja, und noch immer existent. Wo du gerade Spieleshows hast im Fernsehen, große Rolle, also ich erinnere mich zum Beispiel an die Montagsmaler mit ja. Sigi Harreis damals noch, Hund, Katze, Maus, Regenwurm, Regenschirm.
Das haben wir letztens in einem Team gespielt, mit iPad natürlich, ja. Aber das Montagsmaler-Prinzip, das ist auch etwas, was wirklich, ne, das funktioniert hoffentlich noch die nächsten 50 Jahre.
Und dann damals, als es mit den Videospielen losging, auch Telespiel, ich glaube der erste Moderator war sogar Thomas Gottschalk, ja. Wenn nicht Frank Elzner, wo die Pong gespielt haben, also dieses langweilige, ja. Also ja, klassische Telespiel mit den beiden Tennisspielern, was immer hoch und runter ging. Das hat man dann tatsächlich auch ins Fernsehen gehievt und dort als Spieleshow präsentiert. Und ich glaube, dieses Grundprinzip, ich kann mich erinnern, im Fernsehen auch gesehen zu haben, Spiel ohne Grenzen,
ja.
Ja, wo dann aus Österreich, der Schweiz und Deutschland Städteteams angetreten sind und gegeneinander in körperlichen Spielen gewinnen mussten, was immer sehr spannend war. Eurovisionsgedanke dahinter. Also die Spielshow hat schon sehr viel ausgemacht.
Ja. Auch für Kinder 1, 2 oder 3
ja.
Müsste.
Michael Schanze.
Genau, Michael Schanze, nachher Biggi Lechtermann.
Jetzt Eltern.
Genau, mit dem Kamerakind ja. Damals schon.
Dann und das. Plopp heißt Stopp.
Ja, genau, Plopp heißt Stopp. Also das waren auch echte, ne, da haben wir es wieder, haben wir schon so oft drüber gesprochen, da gab es eine Basis. Auf dem ja. Schulhof hast du gestern das und das gesehen. Genau das habe ich gesehen, nämlich viel mehr als das gab es nicht.
Ja, so war das dann. Und wo du auch gerade nochmal dieses Telespiel sagtest, wir hatten Automatenspiele, also auch wenn ich selber jetzt keinen Computer zu Hause hatte, weil mir das auch zu aufwendig war und Computer damals in den 80ern war ja nicht so wie heute, anschalten, auf ein Icon klicken und es geht los und ich muss nichts machen, sondern
die Plug and Play gab es nicht mal als Begriff.
Musste installiert werden, man musste eine Maschinensprache sprechen, man musste da Befehle einhämmern, damit das alles irgendwie mal losging und meistens ging es nicht los, weil irgendwas klemmte. Es gab Spielautomaten, ja, das ist das, was dann die attraktive Alternative war. Und ich weiß, kaum war man 18, konnte man sich selber Entschuldigung schreiben. Wir hatten ohnehin viele Freistunden gehabt und dann hat man halt noch eine Stunde rangehängt, wenn es langweilig war. Und auch dann ging es von der Schule in die Dietzenburger. Da gab es dann hinten an dem Kudamm Carré, was wir dort haben, da gab es dann eine Spielhölle, wo wir rein sind und da stand dann eben auch dieses Leichtathletikspiel, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, Track and Field oder ähnliches, wo man dann stand und Weitsprung, Hochsprung, Hürdenlauf machen musste und man stand dann da und hat sich mit den Zeigefingern auf den Knopf gedremmelt, ja, damit er schneller läuft, um dann rechtzeitig auf den anderen Knopf zu hauen, damit er abspringt. Ich weiß, ich hatte teilweise blutige offene Finger gehabt von diesem Raufhauen, weil das immer schneller und doller ging letztendlich. Da hat sich richtig Schwielen und Hornhauen angebildet. Aber da haben wir sehr, sehr viel Geld versenkt, weil du musstest immer eine Mark reinschmeißen, glaube ich, pro Spiel. Ja. Und die waren dann auch immer schnell vorbei. Was dann wieder, vorletzte Episode, dazu führte, dass man in Italien im Urlaub unglaublich glücklich war, wenn die Sala Jockey, die Spielhölle,
weil so einen Automaten
hatte.
Das
hatte nichts gekostet. Man konnte, das war quasi das Trainingslager, das man dort hatte, um damit seinen neu erworbenen Skills wieder zur Schulzeit zu Hause die anderen in die Schranken zu verweisen.
Genau, und ich glaube, ein Spiel müssen wir noch erwähnen. Ich bin mit meinen Großeltern, man ging ja damals auch noch in die Kneipe und da hat man auch mal Sonntagnachmittag zum Beispiel, wenn der Opa Karten spielte, wurde ich an den Flipper gesetzt. Also der Flipper, konnte ich ja kaum drüber gucken. Da, ich glaube, da gehörten 50 Pfennig rein, wenn es mir recht ist. Aber habe die Großeltern dann bestimmt arm gespielt. Ja, also davon konnte ich nicht genug bekommen. Und nachher gab es in den Kneipen eben auch diese Elektronenspiele mit so einem, ne, so Pac-Man und solche Sachen. Ja, aber Flipper, toll, richtig gut.
Ja, und dann hat Pac-Man ein großes Spiel auch noch gewesen. Also es gab dann die Telespielwelt, die Computerspielwelt drang dann noch immer weiter ein. Es gab dann auch, wie hieß es, Dragon Slayer, glaube ich, wo es dann ein Zeichentrick war, wo man dann schon, das war schon weiter fortgeschritten. Also das waren so die Kinderschuhe und die Anfänge der Computerspiele. Natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was wir heute auf den diversen Konsolen spielen können oder mittlerweile auch auf dem Handy spielen können oder auf dem Tablet spielen können. Ich erinnere mich auch noch, dass wir eine andere Form von Spiel hatten. Wir haben noch die Schnitzeljagd, die wir als Kinder gerne gemacht haben. Und die haben wir dann übertragen in den 80ern auf eine Rallye, ein Rallye-Gedanke. Das heißt, wir haben Rallyes organisiert. Wir haben dann Aufgaben recherchiert, in Berlin zum Beispiel zu zählen, wie viele Bären an den Automaten stehen, dass man da winken kann, wenn man rein und raus fährt. Es mussten identifiziert werden und dann gab es teilnehmende Autos, da durften maximal 3 Leute drin sein, die mussten dann eben mit einem Umschlag, den man vorher vorbereitet hat, die unterschiedliche Stationen anfahren, Aufgaben lösen, Menschen was fragen und was damals ganz lustig war, die mussten Telefonzellen ansteuern, weil an diesen Telefonzellen mussten sie dann mich anrufen, der ich quasi zentral saß und mussten Aufgaben beantworten. Und damit die einen nicht behunzen können und irgendeine Telefonzelle angefahren sind, wir hatten damals in Berlin anrufbare Telefonzellen. Das heißt, die haben mich angerufen, haben gesagt, ich stehe da, dann habe ich die Telefonzelle zurückgerufen, als Sicherheitsmerkmal sozusagen, und habe dann die Fragen gestellt. Also auch da haben wir Spielprinzipien, die wir vielleicht aus dem Fernsehen kannten und von früher kannten, ein bisschen modernisiert, ein bisschen angepasst und auch motorisiert dann.
Ja, Schnitzeljagd kann ich mich auch erinnern, gehörte eigentlich zu fast jedem Geburtstag in den 80er Jahren, wenn denn das Kind, der Sohn, die Tochter im Sommer oder im Frühling Geburtstag hatte, dann an Schnitzeljagden habe ich auch wilde Gedanken quer durch Berlin. Ja, und da hat man den ganzen Tag verbracht. Also es war nicht irgendwie nur eine Stunde oder sowas, sondern das war eben der tagfüllende Geburtstag. Das war das Event.
Ja. Mit Kreidestrichen auf dem Boden und irgendwelchen Bändern, die in den Bäumen drin hingen und
ganz gedeckt werden mussten. Ja, wurde sich richtig Mühe gegeben. Ja. Ne? Also was die Eltern da auch an Vorbereitung geleistet haben, toll. Ja? Nichts mit Bälleparadies McDonald's, sondern da wurde noch richtig was getan. Wenn wir nochmal, also den Flipper habe ich ja angesprochen, Dart, das war total abgefahren, da fanden wir als Kinder toll. Ja, das sind auch der Flipper. Man hat ja nicht isoliert alleine Flipper gespielt, sondern du hattest immer die Traube drumherum. Ja. Also es gab immer dieses verbindende Element und es war für mich immer wichtiger oder schöner, als eben vor dem Computer zu sitzen, ja? Weil man das irgendwie mit Leuten machen konnte und Dart sowieso, ich kann mich also an richtige, boah, was für ein Geschrei beim Dart, ja, auch wieder in diesen verrauchten Räumlichkeiten. Oft hatten auch, sage ich mal, ganz normale Restaurants immer noch ein Zimmer, ein Hinterzimmer, in Anführungszeichen, da wurde Dart gespielt, ja, und natürlich Billard, ja, also
ja, Billard,
ja, heute gehen wir in eine Kneipe irgendwo in Berlin, Billard, da muss man schon eine Weile suchen, wenn man sich vornimmt, Mensch, lass uns doch Billard spielen gehen. Es gibt ein paar Salons natürlich noch, aber so der klassische Billardtisch in der Kneipe, da muss man suchen.
Ja, es fällt weg oder ist weggefallen. Was ich auch immer seltener noch sehe oder wo ich mich freue, wenn ich es mal sehe, das sind Restaurants oder Kneipen, die eine Kegelbahn im Keller haben.
Ja.
Das war in den 80ern auch noch weiter verbreitet, dass man sich da getroffen hat, nicht in irgendein Bowling Center gegangen ist, sondern da in die Kneipe. Man hat dann ein bisschen gekegelt oder gebowlt, hat da seine Bierchen getrunken und danach konnte man oben noch eine Kleinigkeit essen. Also auch diese Kegelbahn-Restaurants sterben so langsam weg.
Ja, und Kegeln war übrigens auch so das Element der sogenannten BSG, der Betriebssportgruppe. Also Unternehmen hatten eben solche BSGs. Und ich glaube wahrscheinlich, die mit dem größten Zulauf war die klassische Kegeltruppe und Kegelgruppe. Und das war wirklich eine eingeschworene Gemeinschaft. Mein Großvater auch war in einer solchen BSG, in einer solchen Betriebssportgruppe. Und die sind zusammen in Urlaub gefahren, haben Kegelfahrten gemacht. Ja, also sehr aktiv. Ja, die Frequenz, mit der man sich sah, war einfach sehr, sehr hoch.
Ja.
Also durch das Kegeln einmal die Woche. wurde gekegelt und wenn man an Turnieren teilnahm, auch durchaus öfter. Ne? Immer im Keller, immer fensterlos, immer verraucht, da ist es wieder und ich wurde als Kind, saß als Kind daneben, fand das aber natürlich toll, ne? War da gerne und durfte dann sozusagen außerhalb der Wertung natürlich auch immer mitkegeln.
Klar. Ganz spannend, weil wir hatten ja die einen Nerds gerade gehabt, das waren die Computerspieler, die so angefangen haben mit C64, Atari, Datasette, Frogger. Die anderen Nerds, und ich hoffe, ich trete dir nicht zu nahe, ich hoffe, du bist jetzt nicht, fühlst dich nicht angesprochen, waren aber diese Rollenspielspieler, ja, die dann irgendwelche Drachenfiguren hatten und dann gewürfelt haben. Da mussten sie in irgendwelchen dicken Büchern nachschlagen, was diese Kombi bedeutet und dann Zaubersprüche einsetzen. Das war auch so eine Rollenspieler-Szene, wo die Leute komplett drinsteckten, wo die auch sich ewig getroffen haben. Da wurden dann die Spielfelder mussten stehen gelassen werden. Da wurden ganze Partykeller in Rollenspielkeller umgebaut. RNG, glaube ich, ne? Rundenbasiertes, keine Ahnung. Die waren aber auch spooky. Ja? Ja. Also die lebten auch in so einer ganz eigenen Welt. Das waren auch in der Schule oder auch bei den Studenten, hast du sofort erkannt, wer Rollenspieler war.
Ja, die hatten, weiß nicht, so vergleichbar so mit Grufti-Image, war das die Rollenspieler?
Ja, so ein bisschen, ne? Vor allen Dingen, ja. Die haben ja dann irgendwann tatsächlich auch den Bogen geschafft, von diesem, wir sitzen am Tisch und haben dieses Rollenspiel, rüberzugehen nach draußen. Dann haben die sich die Utensilien gekauft, ja. Die Waffen gekauft, die Ausrüstung gekauft. Und haben sich dann irgendwo im Park getroffen und haben dann eben das Rollenspiel in den Park verlagert und da in echt nachgespielt und weitergespielt. Das war auch etwas, wo ich ganz weit von entfernt war und immer noch
war in den Grunde genommen. Auch,
ja. Ja, also, aber das war auch eine ganz eigene Szene.
Ja, was ich noch, wird man vielleicht heute gar nicht mehr so sehr als Spielen definieren, aber für mich war Puzzeln auch Spielen. Mhm. Und meine Großmutter puzzelte sehr, sehr gerne immer nur Querformatiges, weiß ich noch, immer auf so einer Unterlage, auf so einer Puzzleunterlage. Das wurde dann, ne, früher auch aufgeklebt und noch in so einen grauenhaften, bei der Domäne gekauften, rahmenlosen Glasrahmen. Ihr habt den alle vor eurem geistigen Auge mit diesen Silberclips, ne? Die so wunderbar einstauben und, glaube ich, in jedem Flur hingen in der Bundesrepublik. Und also Puzzeln war für mich auch Spielen und das mochte ich auch gerne und hatte auch erstaunlicherweise die Ruhe, obwohl ich ja schon humorbedingt und so eher immer auf Kommunikation, aber da konnte ich ganz gut, war ich auch konzentriert und hatte auch den Ansporn, das Ding muss fertig werden. Ja, also vielleicht kein Tausender, aber so ein 500er, das hat man an so einem Nachmittag mal gemacht.
Hast du dann auch diesen Spezialkleber gehabt, um die zusammenzukleben, dass man sie sich an die Wand hängen
ja,
konnte?
Hatten wir.
Ja. Ja, und wie gesagt, Monopoly, wir sagten es gerade drüber, also es gibt keine Berlin Edition von Trivial Pursuit, aber Monopoly gibt es ja auch mittlerweile in ganz vielen, ich habe gerade neulich die Game of Thrones Edition gesehen, auch Cluedo gibt es in der Game of Thrones Edition, also dieses Lizenzgeschäft gab es ja damals auch noch gar nicht, das heißt, es gab dieses eine Monopoly, das habe ich glaube ich immer noch, das flattert schon so ein bisschen auseinander und was ich tatsächlich behalten habe, worauf ich auch sehr stolz bin, es gab in Reminiszenz an die Episode, die wir zuvor gerade eingesprochen haben, beim letzten Mal, es gibt das Matchspiel. Und das Matchspiel habe ich tatsächlich aufgehoben im Keller. Ich habe es neulich mal wieder rausgeholt, habe es mit meiner Frau und meiner Tochter gespielt und war auch da wieder sehr beseelt, dass diese Spiel noch da ist, weil es von komplett Banane ist, genauso wie die Zeitung selber auch. Ja, aber auch das ist so ein Brettspiel, was man nicht vergisst, also was einen auch nicht loslässt und sie haben einen sehr hohen nostalgischen Wert. Also sie sind alle ein bisschen angestoßen und die Kartons riechen auch schon so ein bisschen muffig mittlerweile, aber ein Brettspiel rauszunehmen und auszupacken, aufzubauen, Figürchen hinzustellen, das katapultiert einen doch nochmal zurück in eine vergangene Zeit.
Ja, und das ist sowas, was auch wirklich, das übersteht eben jeden Umzug, ne? Das schmeißt man nicht weg. Und ich hatte nochmal geguckt in Vorbereitung auf die Folge, was haben wir noch zu Hause? Also Trivial Pursuit, klar, ein Tabu. Und die sehen wirklich, wirklich richtig gut noch aus. Also ne, nicht wie aus dem Laden, sie sind ja auch bespielt worden, aber einige, also das hat man wirklich gepflegt, das war was Wertvolles. Also für mich war das total wichtig, auch diese große Spielesammlung, wo die Schachfiguren, weil ich keine Schachspieler in der Familie bis heute original noch in diesem Zellophanbeutelchen eingepackt sind, alles andere ist ausgepackt, alles andere haben wir probiert und gespielt, Schach tatsächlich nicht. Und aber das hat einen hohen Wert und verliert irgendwie den Wert nicht. Also ich würde nicht auf die Idee kommen, so ein Spiel wegzuschmeißen.
Ja. Also ich habe, wo du gerade darüber sprichst, über die Spielesammlung und was ich so für Spiele im Schrank habe, es gibt noch ein anderes sehr altes Spiel, wo auch die Aufmachung einfach sehr 60er sogar ist. Ich würde nicht mal sagen 70er, die ist sehr 60er. Und das ist Malefiz.
Ja,
stimmt. Und wo man immer dem anderen die Steine in den Weg räumt und sowas alles. Und auch viel Stress in der Familie gab, weil auf einmal, mit dem man sich verbündet hat, hat einen selber dann rausgeschmissen. Also auch das holen wir heute immer wieder raus. Meine Tochter spielt es gerne mit mir. Auch das ist dann wieder sowas, was seit Jahrzehnten Bestand hat und immer noch gespielt wird. Und ich freue mich, dass ich sowas auch an mein Kind weitergeben kann, die vielleicht dann eines Tages auch sehr vorsichtig mit diesem Spiel umgeht und das mit ihren Kindern wieder spielen wird.
Wer ganz weiß.
Ich glaube, diese Brettspiele werden nie sterben.
Glaube ich auch nicht. Übrigens habe ich auch noch Hotel entdeckt. Das war ja sozusagen das Monopoly eben in der Hotelwelt. Ja. Sah ein bisschen aus wie Denver Clan. Denver Clan und Dallas,
ja.
Die beiden. Ich glaube, da haben die das auch her, die Eindrücke. Das habe ich auch noch gefunden. Und natürlich die ganzen klassischen Spiele, Mikado, Domino.
Ja.
Also diese wirklich echten Klassiker. Ja.
Oh, ich habe immer mit einem Freund zusammen, wir waren bei McDonald's und haben mal, oder Burger King war glaube ich besser, da sind die Pommes besser, und haben mal 2 Portionen Pommes bestellt und haben die dann auf dem Tablett ausgeschüttet und haben Pommes Mikado gespielt. Nach den gleichen Mikado-Regeln, es durfte nicht wackeln und jeden, den du halt rausziehen konntest, durftest du essen und wenn du gewackelt hast, dann durfte der andere weiterspielen und durfte der essen. Du kannst dir vorstellen, als wir fertig waren, waren die eiskalt, die Pommes,
ja, klar.
Aber wir haben uns sehr lange mit Pommes Mikado aufgehalten.
Ich kann mich dran erinnern. Werden die Burger King-Pommes denn, wenn sie kalt sind, steinhart oder werden die eher ganz weich?
Nein, die werden eher, also zumindest damals wurden sie eher hart. Ich weiß es mittlerweile nicht mehr, weil ich da tatsächlich auch gar nicht mehr hingehe, aber wir haben dort wirklich eben viel, viel Zeit verbracht mit Pommes Mikado.
Sehr schön.
Ja.
Ich finde, das ist ein guter Appell und das ist ein guter Punkt, diese Episode, diese 6. Episode zu beenden und euch da draußen zu empfehlen, spielt doch mal Burger King Pommes Mikado. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Eindrücke.
Fotografiert das bitte, wenn ihr Pommes Mikado spielt und schickt uns die Fotos an.
Ihr schickt uns die Fotos bitte an rendezvous@gmail.com. Unsere E-Mail-Adresse für eure Fotos, für eure Pommes Mikado Fotos lautet rendezvous@gmail.com.
Ich würde mich übrigens auch über alle anderen Fotos freuen, die euch beim Spielen zeigen oder eure Spielschätze zeigen. Also was habt ihr noch in den Schränken? Was holt ihr noch manchmal raus? Was fällt vielleicht schon auseinander und hängt nur noch am seidenen Faden? Aber schickt uns eure Spielerlebnisse, eure schönsten Spiele, eure liebsten Spiele, das, was ihr vielleicht weiterentwickelt habt oder die größten Frustrations-,
ja, den größten Familienstress,
die größten Familienstreit,
den es gab,
ja, Enterbung und was weiß ich.
Alles.
Ja, also schickt uns dazu. Wir freuen uns darüber. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Zuschriften und dementsprechend, ja, herzliche Einladung, sich mit uns in Kontakt zu begeben.
Und wir freuen uns auf eure Ohren zur nächsten Episode. Das ist dann die Episode 7, die wir dann für euch hier zum Besten geben. Wir sind schon in der Recherche. Wir haben noch so viele Themen, sind schon ganz aufgeregt. Wir sagen Dankeschön. Das sind Benjamin Lehmann, das bin ich.
Und Markus Bartel. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, ihr Lieben.
Rendezvous unterm Neonlicht. Der 80er Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.